Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 36 und diesmal ist Florian wieder da, hi.
Jawohl, nach kleiner Pause bin ich jetzt auch mal wieder am Start.
Das ist die letzte Folge vor unserer Silvesterfolge, die haben wir ja schon vor einiger Zeit aufgenommen. Ich habe erst vor 3 Tagen mit Nico die Folge aufgenommen, wir haben heute erst Sonntag. Das heißt, obwohl wir nur 3 Tage dazwischen hatten, gibt es schon wieder Neuigkeiten, über die wir reden können.
Aber man
hast du irgendwas
sagen,
mitbekommen?
Ja, ich habe mitbekommen, irgendwas wurde geleakt bei OpenAI, irgendwie ChatGPT 4.5, aber nur so irgendwie nicht so richtig, weil dann wurde spekuliert auf Twitter, also irgendjemand hat was hochgeladen auf Twitter, wo er sagte, hier, möchte jemand einen Leak haben von ChatGPT 4.5, dann waren alle erstmal, okay, krass, was passiert jetzt? Und dann wurde das Ganze nochmal genauer betrachtet und wurde ein bisschen zurückgerudert, weil man konnte irgendwie sehen, dass dann mit HTML-Inspector irgendwelche Sachen auf irgendwie der ChatGPT-Website verändert wurden. Naja, und auf jeden Fall ist jetzt die Frage, gibt's ein neues Modell von OpenAI? Soweit bin ich informiert.
Ja, ich habe auch das Bild gesehen von der Pricing-Seite, aber ich habe selber den Scherz mal gemacht, dass ich die Seite editiert habe, um Leute zu verarschen.
Ach, du warst also das? Wissen wir jetzt, wer der Urheber von dem Bild ist.
Diesmal war ich es nicht, aber ich weiß, wie simpel es ist, das zu verändern. Ja. Deswegen habe ich da nicht zu viel drauf gegeben. Aber über Nacht von Samstag auf Sonntag jetzt kamen mehrere Leute, die erzählt haben, dass sie bei ChatGPT in dem Webinterface auf einmal bessere Antworten bekommen, schnellere Antworten bekommen. Einige Leute sagen, sie haben viel längeren Kontextfenster. Und bei einigen behauptet das Modell selbst auch, es würde auf GPT 4.5 basieren. Also es kann durchaus sein, dass OpenAI da ein bisschen A/B-Testing macht und guckt, wie die Leute das neue Modell finden.
Das ist ja kurios, muss man sagen, ne? Weil dieser Leak, der ja irgendwie total unseriös dann war, dann tatsächlich aber irgendwie doch korrekt war, weil wenn Leute dann hier sagen, da steht bei mir irgendwie, dass das Ding auf 4.5 basiert und irgendwie ist das Kontextfenster größer geworden, dann wird ja schon irgendwie im Hintergrund noch.
Auf der einen Seite ist natürlich eine leichte Vorhersage, weil GPT-4 ist jetzt schon was länger raus. OpenAI hat auch an neuen Modellen gearbeitet. Gemini kam vor kurzem raus. Es macht schon Sinn, dass OpenAI jetzt irgendwann in dem Zeitraum auch ein neues Modell vorstellen wird. Habe ich ja auch, glaube ich, in meinen Predictions drin. Also, wenn ihr die Folge nächste Woche hört, da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, dass Gemini wahrscheinlich im Januar nicht das stärkste Modell sein wird.
Das ist true. Ich frage mich dann so ein bisschen, wo denn die Entwicklung von OpenAI hingehen wird. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 4.5 richtig ist, also ne, ich hätte erwartet, dass das nächste GPT 5 oder so rauskommt, aber so als heftiges Modell, um so Gemini in die Tonne zu kloppen. Aber wenn wir jetzt von 4.5 ausgehen, was sagst du denn, was wird denn da die große Neuerung sein? Wird das irgendwie auch wie Gemini nativ multimodal werden, statt ein Mixture of Experts Modell, oder wird es einfach effizienter und die Fähigkeiten beim Gleich, oder werden die Fähigkeiten irgendwie krasser und bei den Benchmarks schneidet das Ding noch besser ab? Was ist denn da so die Prognose, wo wir hingehen können zu einer 4.5?
Also ich glaube, größerer Kontext oder Infinity-Kontext ist eine Sache. Da gab es ja, haben ein paar Leute gesagt, haben sie gesehen, getestet. Das würde mich nicht überraschen. Wahrscheinlich wird das Modell größer, schlauer, besser, einfach geistig fähiger, schwierige Probleme lösen, besser coden und so weiter. Wahrscheinlich wird es neben Bildern auch noch Video unterstützen, vielleicht auch Audio. Vielleicht kann es auch anders als Text noch irgendwas anderes als Output. Ich denke, sie werden versuchen, es nicht so viel teurer zu machen als GPT-4, damit sie es sich leisten können. Also zu hosten. Aber ich glaube, der Grund, warum sie nicht das Modell nicht GPT-5 nennen, ist, weil der Unterschied zu 4 wahrscheinlich nicht so groß ist. Und wenn du es GPT-4.5 nennst und es dann nicht signifikant besser ist als 4, sind die Leute wahrscheinlich sehr enttäuscht. Und du verlierst ein bisschen den Support der breiten Masse, wenn du hinter Erwartungen bleibst. Deswegen nennt man es halt 4.5. Und dann sind die Leute eher beeindruckt davon, dass ein kleiner Extra-Step so viel besser ist.
Upgrade zu 4 sozusagen. Dann nimmt man das mehr so wahr. Kommt dann mehr so, als ob das einfach weiterhin das
nennen, weil wenn es wirklich jetzt diese Woche rauskommt, dann ist ja sowieso mit Abstand das beste Modell, was du nutzen kannst, auch wenn es nur ein bisschen besser ist als 4.
Ja.
Also es muss ja nur Gemini schlagen, aktuell.
Und das ist ja nicht so schwer, weil Gemini selbst GPT-4 um gar nicht mal so viel übertroffen hat.
Größere Bedrohung für OpenAI ist wahrscheinlich gerade Open Source. Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das neue Mistral Model ist ja auch Open Source, das Microsoft Expert Model.
Mhm.
Und mehrere Cloud-Anbieter hosten das und unterbieten sich bei den Preisen.
Ja.
Wir reden mittlerweile von Preisen, die sind über 10-mal kleiner als die API-Preise von OpenAI für 3.5.
Und wie ist das mit der Performance? Also ist es besser als 3.5, sagtest du?
Also in manchen Benchmarks ja, deutlich besser als 3.5.
Da spielt ja aber dann auch noch mit rein, dass man das theoretisch ja selber hosten könnte, ne? Wie sieht das aus? Ist so ein 7 Milliarden Parameter Modell oder wovon gehen wir da aus?
Es ist ja ein Mixture of Expert, das heißt 8 mal 7 Milliarden Parameter.
Ah, okay. Deswegen also, kann man es selber nicht hosten, ne?
Ja, es braucht sehr viel Speicher, aber es läuft halt so schnell wie ein 14 Milliarden Parameter, weil du nur 2 der Experts bei jedem Interferenzlauf nutzt.
Hm, okay. Ja, verstehe. Ich habe mich immer gefragt, warum denn diese Open-Source-Sachen dann auch gehostet werden müssen. Warum kann man die nicht selber irgendwie auf seinen GPUs laufen lassen? Aber
ja, also die kleinen 7 Milliarden Parameter-Modelle kannst du wahrscheinlich auch, wenn du eine gute Grafikkarte hast, zu Hause laufen lassen. Aber ich weiß gar nicht, ob das günstiger ist, weil wahrscheinlich der Strom ähnlich teuer ist wie die API-Kosten. Also was die Cloud-Provider anbieten können, die Preise sind so viel besser als Google oder OpenAI.
Ja, okay. Bewegen wir uns so 0,0001 Cent pro 1000 Token oder so, ne?
Ja, mittlerweile werden die Preise in Millionen Tokens angegeben, weil es so 40 Cent für Millionen Token sind.
Okay, das ist natürlich
oder noch stabil. Weniger, 20 Cent für Millionen Token.
Krass. Ja, gut, das stimmt dann schon. Aber man muss auch natürlich sagen, dass das auch andere Use Cases sind. Also man wird natürlich nicht diese Open Source Sachen für die Dinger verwenden, für die man jetzt ein GPT-4 verwendet, ne? Also.
Ja, aber die Performance-Unterschiede werden immer kleiner.
Mhm.
Also, okay. Wenn jetzt, sagen wir noch ein, zwei Monate, Open-Source-Modelle sind auf GPT-4-Level und kosten ein Zehntel davon, so warum sollte irgendeine Firma dann noch die OpenAI-API nutzen, wenn sie kein deutlich besseres Modell haben?
Aber warum kosten die denn so viel weniger? Weil die Anbieter von diesen Open-Source-Modellen jetzt die neuere Hardware kriegen, die effizienter ist, weil dann können wir davon ausgehen, dass das auch OpenAI ebenfalls die Sachen billiger machen könnte? Oder warum ist denn das so viel billiger? Ist einfach das Modell so viel besser und effizienter?
Also es sind drei Sachen. Einmal kommen langsam die ganzen H100s, H200s, AMD-Hardware bei den Cloud-Providern an. Das heißt, die können günstiger Interferenz anbieten, weil die Dinger mehr Leistung bringen für weniger Strom. Mhm. Das zweite ist, dass die Open-Source-Modelle alle recht klein und optimiert sind für Interferenz. Das heißt, Mistral packt sehr viel Rechenleistung in den Trainingsprozess, benutzt sehr viele Trainingstokens für das Training, damit die Modelle möglichst klein sind und trotzdem extrem leistungsstark.
Mhm.
Das heißt, du hast kleine Modelle, die günstig zu laufen lassen sind und trotzdem gut performen. Und das dritte ist, dass du anders als bei OpenAI, die ja praktisch ein Monopol haben auf die High-End-Supermodelle, hast du hier dasselbe Modell bei allen Cloud-Anbietern. Das heißt, es gibt mehr Motivation für die Cloud-Anbieter, sich gegenseitig zu unterbieten. OpenAI kann die API auch mit Gewinn anbieten. Aber die Cloud-Provider müssen halt nur even gehen oder leichte Gewinne machen und sich gegenseitig unterbieten.
Dann wird das wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass, wenn die Performance dieser Open-Source-Modelle an GPT-4 rankommt, dass OpenAI einfach selber mit dem Preis runtergeht, weil man muss ja auch sehen, zu dem Zeitpunkt hat man dann schon GPT-4.5, was dann das neue High-End-Modell werden würde und so weiter, wofür die Preise dann höher sind. Also ich glaube, es wird halt einfach darauf hinauslaufen, dass es günstiger wird, die KIs laufen zu lassen.
Ja, also es sind mehrere Sachen. Zum einen gibt es ja einen unterschiedlichen Markt für Modelle auf 3.5-Level. Und das allerbeste Modell. Es wird ja immer Nachfrage geben nach dem intelligentesten Modell.
Hm.
Und zum anderen hat OpenAI neben der API ja auch noch einige extra Funktionalität. Function Calling, Dolly, Voice-Sachen, also die ganzen anderen Modelle, aber auch ChatGPT Plus als Service, 20 Euro im Monat und du kriegst Code-Interpreter. Es gibt zum Beispiel noch kein gutes Open Source Interface für Open-Source-Modelle, was etwas anbietet wie Code-Interpreter. Mhm.
Oder diese GPTs oder so.
Ja, also aktuell die 20 Euro im Monat zahle ich weniger dafür, dass ChatGPT 4 so viel schlauer ist, sondern mehr für das Interface und die Funktionalität von GPTs, Dokumenten hochladen, Code-Interpreter, Websuche. Das ist halt alles nice to have.
I see, I see. Ja, okay. Dann wird es also einfach spannend zu sehen, was 2024 da so die Kosten von KI hat.
Da wird es wahrscheinlich stark runtergehen.
Zu den GPTs, weil ich es gerade nochmal angesprochen hatte, hatte ich eigentlich noch eine Frage. Hast du eigentlich dich mal mit diesen GPTs, die OpenAI angekündigt hat, auseinandergesetzt und ein bisschen probiert?
Ja, ich habe ein, zwei gebaut.
Weil ich habe auch mal versucht, eins zu bauen und bin dann so ein bisschen darauf gestoßen, dass ich das Problem hatte, dass das Ding ja eigentlich gar nicht mehr kann als das herkömmliche, sagen wir mal, ChatGPT. So. Also es ist halt einfach nur irgendwie, so wenn ich es richtig verstanden habe, ein GPT, was zielgerichtet auf einen Use Case ausgerichtet.
Also ja, du hast Custom Prompt, also du gibst ihm eine Persönlichkeit, wie es sich verhalten soll und so weiter. Dann kannst du selber bestimmen, ob Code-Interpreter, Dolly und Webbrowsing enabled oder disabled sein soll. Hm. Und der Unterschied ist, du kannst Dokumente hochladen, die das GPT dann als eigene Informationen verwendet, als Knowledge Base. Ja, also zum Beispiel kannst du Lehrbücher zu Biologie hochladen, dann hast du deinen Biologieassistenten.
Ja, weil ich bin so ein bisschen dran gescheitert, ich wollte den irgendwie mit APIs interagieren lassen und dann hat er gesagt, nee, geht nicht, kann er nicht. Nee,
doch, das geht auch über Function Calling, das kann man auch nutzen, also allerdings ein bisschen komplizierter einzurichten, aber für den Zweck habe ich gesehen, hat OpenAI jetzt ein eigenes GPT veröffentlicht, was praktisch dir dabei hilft, dieses Function Calling einzubauen.
Ah, okay, das ist vielleicht gar nicht so useless, wie ich dachte, da muss ich mal schauen.
Ja, also ich habe das getestet, um zum Beispiel E-Mails abzurufen und zu beantworten. Mhm. Es geht, es ist aber noch recht aufwendig einzurichten.
Ja, und das muss man sagen, obwohl das ja dieses schöne Chat-basierte ist, wo ich dachte, als ich damit angefangen habe zu interagieren, das ist ja übel simpel, wenn du dich jetzt irgendwie du mit ganzen Sätzen dadurch navigierst, aber es ist tatsächlich dann doch nicht so einfach, wie man denkt. Bedarf noch etwas Feinschliff.
Ja, es geht ja auch viel darum, dass dann andere Anbieter ihre APIs so einrichten, dass die gut mit GPTs funktionieren. Und du kannst natürlich auch einfach GPTs, die andere gemacht haben, verwenden.
Ja, aber im Moment, ist dieser Browser denn irgendwie, die haben angekündigt, dass sie dann so einen Browser machen, wo man dann andere verwenden kann und wo man auch irgendwie Geld bekommt, wenn Leute die eigenen GPTs verwenden? Das ist doch noch gar nicht online, oder?
Nee, der Store wurde verschoben wegen dem ganzen OpenAI-Drama. Ich glaube, das soll jetzt nach den Feiertagen kommen. Aber du kannst trotzdem schon deine fertigen GPTs teilen. Also wenn du da mal googelst, wirst du eine ganze Liste finden.
Ah, okay, cool. Cool. Ja, das ist eigentlich ein schöner sozusagen Rückgriff auf dieses GPT-Thema, was wir für 3 Folgen oder so hatten, als es neu war.
Ja, Gemini 2 wird wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr kommen. Also ich weiß gar nicht, in welchem Artikel ich das gelesen habe, aber Google hat direkt nachdem Gemini 1 war, schon angefangen, am nächsten zu arbeiten.
Die wussten selber, dass das 1er Gemini nicht so überzeugend ist von der Performance. Wobei man sagen muss, ich hate da immer so ein bisschen drauf, weil es irgendwie witzig, haha, die bringen ein neues Modell raus und ist das gerade mal so in den Benchmarks besser als GPT-4, aber du hast ja sicherlich auch dieses Promotional-Video gesehen, wo einfach quasi 6 Minuten lang die diesem Gemini eine Kamera-Feed gegeben haben und verschiedene Sachen haben sozusagen erkennen lassen. Und das sah tatsächlich dann aber auch schon interessanter aus, weil die wollten ja damit zeigen, ne, Gemini ist nativ multimodal und kann total gut irgendwie mit Video- und Bilderkennung arbeiten. Das ist so ein Feld, was ja GPT-4 nicht so richtig gut kann. Also die Male, wo ich GPT-4 irgendwie was aus Bildern auslesen habe lassen, ist es immer irgendwie schlecht gewesen, weil er ultra lang dafür braucht und dann überhaupt nicht gut erkennt, was eigentlich Sache sein soll da. Und da muss man sagen, ist Gemini dem Ganzen tatsächlich ein bisschen voraus. Ne? Und das ist aber schade, weil in Benchmarks, also ich wüsste jetzt nicht, welche Benchmark das mal so gut messen kann, dieses Multimodale.
Ja, es gibt ein paar Benchmarks, die so Bildverständnis testen. Da ist Gemini auch deutlich besser. Das Video wurde ein bisschen auf Twitter gehatet, weil es halt staged war.
Ja, nitpicking-mäßig,
ne? Ja, also Cherrypicking wurde betrieben und die haben offensichtlich Custom Hardware genommen, damit das Modell schneller läuft, als das nachher beim Endkunden der Fall ist.
Ja, aber die Geschwindigkeit fand ich jetzt gar nicht so. Also klar, offensichtlich. Ich habe auch damit gerechnet, dass sie das schneiden, weißt du, dass die Berechnungszeiten rausgeschnitten sind. Aber einfach ganz generell, was da so erkannt wurde, fand ich halt schon echt cool.
Ja, also ich glaube auch, die Leute haben da ein bisschen übertrieben. Also, dass die Leute Werbung gut aussehen lassen, ist jetzt nichts Neues.
Ja. Ist denn bei Gemini, da muss ich vielleicht auch nochmal nachfragen, das kann man ja in Bart verwenden, aber noch nicht dieses Ultra-Pro-Modell, ne, sondern nur irgendwie so die abgespeckte Variante ist in Bart verfügbar?
Ja. Ja, und auch nicht bei uns. Ich glaube, in Europa ist Bart immer noch Palm 2.
Ah, okay, ja.
Wobei, offensichtlich darf man Palm 2 nicht unterschätzen, weil für FunSearch, das habe ich letzte Woche mit Nico drüber geredet, wurde ja eine Variante von Palm 2 verwendet.
Mhm.
Ja. Also offensichtlich kann auch schon sein älteres Modell, wenn man es auf Coding feintuned, doch schon wissenschaftlich arbeiten.
Ja, okay. Und du sagst ja auch immer, ich sehe immer deine Twitter, X-Nachrichten. Ich sehe immer deine X's, ne, nicht deine Tweets. Dass du auch immer sagst, dass das User-Interface von Bart sei so viel geiler als das von ChatGPT. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie noch nie wirklich mit Bart interagiert. Das muss ich mal, glaube ich, machen jetzt. Man kann ja auch mit einem VPN einfach dann jetzt die neuere Gemini-Version verwenden, ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Du kannst mal testen. Ich bin auch noch auf ein anderes Paper gestoßen, wo es auch um Vision ging und wie man so Clip-Modelle verwendet für Reinforced Learning. Das ist vielleicht auch interessant. Das war auch von Google DeepMind. Das geht in eine ähnliche Richtung. Da wird ein Vision Language Model, also was Bilder und Text bekommen, zu gucken, ja praktisch so eine Reward-Function zu liefern für Reinforced Learning. Das Problem bei Reinforced Learning in der realen Welt ist ja, dass häufig so ein Roboter nicht weiß, was ist mein Ziel, wie nah bin ich am Ziel, ist das, was ich gerade mache, richtig. Brauchst du normalerweise immer eine kontrollierte Umgebung, damit du genau berechnen kannst, wie gut performt das Modell und Feedback geben kannst. Mhm. Und DeepMind hat getestet, können wir so ein Vision Language Model diese Aufgabe übernehmen lassen, dass es praktisch sagt, okay, das sieht der Roboter gerade, das ist die Aufgabe, passt das zusammen, macht der Roboter gerade das, was er soll und dementsprechend einen Reward geben oder nicht.
Quasi so ein Modell, da sitzt jemand im Kopf und sagt, heiß, heiß, halt, kälter, 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 wärmer, ja, wärmer, genau. Wärmer.
Und die haben das genutzt zum Beispiel, um ein Modell Android steuern zu lassen. Also praktisch, du gibst Anweisungen und dann soll es die Android-Umgebung steuern und Aufgaben auf dem Handy erledigen. Und das Vision Language Model bewertet praktisch, so er soll einen Wecker stellen, ist er gerade auf der Wecker-App oder nicht. Also heiß, 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 kalt, kalt, kalt.
Dann muss aber das Language-Modell, aber da muss dieses Modell, dieses Bewertungsmodell, muss ja schon auf den Sachverhalt irgendwie trainiert worden sein. Also dieses Modell muss ja dann gesagt bekommen haben, hier, das ist das Android, so und so sieht die Wetter-App aus und so sieht die U-App aus und diese Animation ist quasi, wenn man sich in die App bewegt, oder geht das einfach so allgemein gültig?
Welches Modell meinst du jetzt? Das Modell, was Android benutzt oder das,
nee, das, was bewertet.
Modell, das bewertet? Ja gut, braucht es das wirklich, wenn es eine Uhr auf dem Bildschirm sieht und sagt, die Aufgabe ist, einen Wecker zu stellen, dann muss es ja nicht so viel Ahnung von Android haben. Und das ist ja immer noch ein Vision Language Model, das heißt, es wurde trainiert auf ganz viel Text und Bildern. Mhm. Also es hat schon so ein Grundverständnis davon.
Und man macht das aber, also ich frage mich dann die ganze Zeit, warum kann man dann nicht diese ganzen Fähigkeiten auch schon in das eigentliche Modell einbauen, was Android steuert, aber es ist wahrscheinlich einfach ein Effizienzproblem. Ne? Du willst das steuernde Modell so schlank wie möglich haben und nicht dem die ganzen Textverständnissachen beibringen lassen, oder warum kann das nicht in einem Modell vereint sein?
Nee, du hast ja kein Modell, was versteht, wie man Android benutzt. Das willst du.
Ach so, aber man muss das als ein Modell, dann also muss sozusagen diese beiden als ein in Symbiose funktionierendes Modell verstehen, weil was ich mich frage, ist das Modell, was sozusagen Android steuert, warum kann das nicht selber die eigenen Sachen bewerten und sehen und da steht Uhr und jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, warum braucht man dafür ein zweites Modell? Aber es ist wahrscheinlich einfach eine Definitionsfrage, ne? Was man als ein Modell betrachtet und was als zwei.
Ja, du brauchst halt irgendeine Quelle für Feedback am Anfang während des Trainings.
Mhm.
Und sich selbst bewerten klappt meistens nicht ganz so gut. Also du brauchst schon Gegenstück.
Okay, I see. Damit die Handlung und die Bewertung nicht irgendwie aus dem gleichen Trainingsprozess gezeugt werden.
Jetzt zu OpenAI zurück. Hast du mitbekommen, dass der ByteDance-Account gesperrt wurde von OpenAI?
ByteDance? Ist ByteDance nicht die Firma, die TikTok herstellt, diese chinesische?
Genau, die arbeiten auch an KIs und Language Models. Die kündigen schon länger an, dass sie an GPT-4 oder besseren Modellen arbeiten. Und OpenAI, beziehungsweise zuerst Microsoft, hat anscheinend festgestellt, dass die einfach die API von GPT-4 nutzen, um Trainingsdaten zu generieren.
Ja, wie Grok zum Beispiel. Was hast du mit Nico drüber geredet? Dass Grok ja auch irgendwie manchmal auf manche Outputs sagt, nee, das darf ich nicht antworten, das verbietet mir die OpenAI-Richtlinien. Wo irgendwie klar wurde, aha, da wurde mit OpenAI-Daten trainiert, willentlich oder unwillentlich.
Ja, also laut den Grok-Mitarbeitern war das unabsichtlich, weil einfach so viel ChatGPT-Daten im Netz
natürlich,
sind.
Natürlich.
Aber Google hat witzigerweise auch in den API-Einstellungen, dass wenn Gemini das Wort GPT oder ChatGPT produziert oder OpenAI, dass dann der Output von der API abgebrochen wird. Also die haben offensichtlich auch Angst, dass sie irgendwo OpenAI-Trainingsdaten drin haben. Und jetzt nicht mehr.
Jetzt wurde einfach der Account gesperrt.
Ja, vielleicht machen sie sich einen neuen, vielleicht probieren sie es auch mit eigenen Trainingsdaten. Aber vielleicht benutzen sie GPT-4 auch nur für den, vielleicht haben sie schon das pre-trained Modell und brauchen jetzt nur GPT-4, um diese Paare an Gesprächs, an Dialogen zu haben, um das Modell zu feintunen auf ein Chat-Modell.
Okay. Ja, lustig, aber man weiß ja nie, weil wenn so eine chinesische KI rauskommt, dann ich weiß nicht, ob die irgendwie relevant sein wird, weil die, ich nehme an, so eine also ByteDance ist ja als bekannt irgendwie als Firma aus China natürlich regierungsnah irgendwie zu sein, so wie irgendwie alle großen Firmen, die in China tätig sind, also die aus China kommen, muss man natürlich sagen. Und ich nehme an, wenn die eine KI produzieren, dann wird die ja vormals für den chinesischen Markt sein und diese ganzen verkruden Gesellschaftsbilder mit integriert haben. Das heißt, die wird wahrscheinlich für uns im Westen nicht so relevant werden, nehme ich an, oder?
Weiß ich gar nicht. Die Chinesen machen überraschend viel Open Source.
Echt? Weil ich frage mich dann immer, du kannst ja nicht ein Modell trainieren, was irgendwie relevant hier für die westliche freie Welt ist, aber dann auch gleichzeitig in China in der Gesellschaft verwendet werden kann, einfach weil die ja ihre Gesellschaft so hart restriktiv haben.
Also von dem, was ich gesehen habe, ist das Modell durchaus in der Lage, China zu kritisieren, aber es wird dann mit externen Tools zensiert. Okay. Also ich habe Demos gesehen, wo Leute die chinesische Schnittstelle genutzt haben, das Interface, und da wurden dann einfach Nachrichten sofort gelöscht, wenn irgendwas als gesagt wurde.
Du kannst es nicht auch machen. Das erklärt dann, wie das auf chinesischem Boden funktionieren sollte.
Ja. Die GPT-4-Outputs könnten mal sogar noch nützlicher werden, denn OpenAI hat jetzt die API so geändert, dass man die Log-Probabilities bekommt.
Was ist das?
Okay.
Was ist eine Log-Probability?
Der letzte Layer von dem Transformer, von dem Language Model, geht durch einen Softmax-Layer. Das heißt, am Ende kriegst du eine Wahrscheinlichkeit für jedes mögliche nächste Token.
Mhm.
Was normalerweise passiert, es gibt mehrere Parameter, Temperatur und Top K und so. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte mir jetzt mit Top K, sage ich 10, ich möchte aus den 10 wahrscheinlichsten Tokens das nächste auswählen. Und Temperature bestimmt dann noch ein bisschen, wie die Wahrscheinlichkeiten angepasst werden. Bei Temperature Zero nimmst du immer nur das allerwahrscheinlichste Token. Bei hoher Temperatur ist es häufiger, dass mal eher unwahrscheinlichere Tokens genommen werden.
Heißt, wenn wir das jetzt also als Beispiel nehmen, dann fängst du mit Ich an, Ich ist das erste Token, und dann ist die Frage, was kommt als zweites Token, und dann gibt es als Wahrscheinlichkeiten Bin, Habe, Kann, Möchte. Genau. So, das sind so die Top-Antworten. Dann kann entweder kommen, ich bin, ich habe, ich kann, ich möchte. Und dann ist das Wahrscheinlichste halt in dem und dem Kontext, dass ich bin. Und wenn Temperature 0 ist und du immer sozusagen das Wahrscheinlichste haben willst, dann kommt auch wirklich als Token raus, ich bin.
Ja, genau. Das heißt zum Beispiel bei so Sachen wie FunSearch, wo ein Language Model ganz viele Code-Sachen generieren soll und dann werden die guten ausgewählt oder willst was Neues entdecken, wissenschaftlich arbeiten, dann willst du eine hohe Temperatur, möglichst kreative Antworten zu bekommen.
Nicht immer das Wahrscheinlichste.
Es generiert viele. Ja. Wenn du jetzt aber ChatGPT benutzt und deine Mathehausaufgaben machen willst, dann möchtest du im Idealfall eine niedrige Temperatur, weil du willst einfach nur das wahrscheinlichste Token und nicht das zweitwahrscheinlichste.
1+1 gleich, was ist das zweitwahrscheinlichste? 3, let's go.
API bei OpenAI, nur Temperatur einstellen. Aber du hast jetzt deutlich mehr Möglichkeiten an Einstellungen. Du kannst Frequency Penalty einstellen, also dass ein Token soll nicht mehrmals vorkommen, da gibt es Strafen für. Du kannst die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung der Tokens bekommen. Du kannst sagen, ich möchte nur die wahrscheinlichsten 10 Tokens. Du kannst Temperatur einstellen. Du kannst JSON-Format konnte man vorher schon machen. Seed gibt's auch schon was länger, dass du festen Seed reingeben kannst. Du kannst ein oder mehrere Stop-Tokens übergeben, also Wörter, an denen der Output stoppt. Temperatur, Top-P. Du kannst Tools angeben. Interessanterweise schreiben sie hier, dass aktuell bei Tools nur Function Calling unterstützt wird. Das klingt für mich so, als könnte da in Zukunft noch mehr kommen. Bin ich mal gespannt. Vielleicht irgendwas mit Rack oder sowas. Ich glaube, gerade für so Forschungssachen, wo Leute GPT-4 testen wollen oder GPT-4 für komplexere Sachen benutzen möchten, so verschiedene Prompting-Techniken testen, Chain of Thought, irgendwelche Research Paper, wo andere Ideen getestet werden. Ich glaube, das ist schon sehr cool, dass du jetzt nicht nur ein Token bekommst, sondern die wahrscheinlichsten Tokens und dann da auswählen kannst. Da wird wahrscheinlich dann in naher Zukunft ganz viel an Forschung betrieben werden und vielleicht auch einige Firmen mitarbeiten.
Aber wie funktioniert das? Man wird dann für jedes neu generierte Token, kriegt man dann sozusagen eine Auswahl, wie so eine Weiche. Und man kann sich dann sagen, das fängt mit ich an und dann kriege ich jetzt die Auswahl. Bin, habe, möchte, kann. Dann darf ich mir davon sozusagen, kann ich alles auswählen und dann kommt als nächstes wieder das Gleiche. Das heißt, für jedes neue Wort sozusagen, dann kriegst du immer dann die ganzen
Möglichkeiten. Du kriegst praktisch eine Liste mit also du kannst bis zu fünf die fünf wahrscheinlichsten Tokens dir zurückgeben lassen.
Okay, krass. Das hört sich nach einer.
Ich glaube, die Kosten steigen dann auch, ja. Ja. Du zahlst immer noch für jedes Token.
Ja, interessant. Also vor allem für Developer, jetzt nicht so für uns Endbenutzer. Oder ich meine, du bist ja auch Developer. Ja. Für dich ist schon interessant.
Ich glaube, du wirst dann Sachen merken, weil einige Konzerne, die ChatGPT oder die API nutzen, um ihre eigenen Bots oder Tools zu entwickeln, so Khan Academy, die können damit schon coole Sachen machen. Angenommen, Khan Academy lässt sich jetzt die fünf wahrscheinlichsten Tokens ausgeben und checkt, welches davon mathematisch korrekt ist. Da kann dann die Qualität schon deutlich besser werden.
Coole Erneuerung. Es bleibt abzuwarten, was daraus passiert.
Ja. Dann kam von Google Style Drop. Das ist ähnlich. Ich meine, wir hatten schon mal Modelle, die sowas Ähnliches konnten. Du gibst ein Bild als Beispielreferenz für so einen bestimmten Malstil oder so. Mhm. Und gibst dann einen normalen Textprompt und kriegst dann ein generiertes.
Ah, ja.
Und von dem, was ich gesehen habe, war das schon sehr gut.
Wie also, funktioniert das denn? Also da wird doch zuallererst dann mal man gibt ja so ein Bild rein, in dessen Stil man irgendwie ein anderes haben will. Dann wird das irgendwie analysiert von dem Modell, weil da habe ich jetzt tatsächlich noch gar nichts von gehört, dass solche Bildgenerierungsmodelle irgendwie Bilder analysieren können auf, weiß ich nicht, Malstil oder so.
Also das Input-Image wird durch ein Tokenizer gejagt und dann nochmal durch eine Maske und die Maske wird dann in dem Transformer mit dem Text-Embedding von dem Text, den du reingegeben hast, vereint und dann passiert da Magie im Transformer.
Also ist es jetzt nicht so, dass das Bild sich angeschaut wird durch irgendein Modell, was Image-Erkennung machen kann und dann gesagt wird, ah ja, dieses Bild ist im Watercolor-Modus und dann wird einfach der Prompt, den du noch reingibst, einfach noch hinzugefügt, bitte in Watercolor, sondern das ist schon auf einer technischeren Ebene.
Ja, ist ein bisschen komplexer.
Okay, dann ist
und der Stil cool. Wird auch sehr 1:1 also kopiert, wenn da deine Tochter mit blau-grünen Wasserfarben was auf dem Blatt Papier malt, dann sieht das Bild, was nachher rauskommt, auch aus, als hätte deine Tochter das mit denselben Wasserfarben gemalt.
Das ist krass. Ist das, kann man das hier verwenden schon irgendwo Open Source mäßig?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Style Drop Gallery, da gibt es ein paar Beispiele.
Ist nämlich interessant.
Oh ja, du kannst das bei deren Vertex AI, also diese Google-Plattform mit deren Modellen, kannst du das testen. Und wahrscheinlich dann auch schon per API nutzen. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Naja, das muss ich mal ausprobieren, weil das ist ja spannend.
Ah ja.
Jetzt kostenlos testen, hier habe ich ja sogar. Sollen wir uns ein neues Bild für World of the Future generieren?
Ja, welchen Stil nehmen wir da? Wir können beide nicht malen.
Ja, das ist ein Problem.
Ach. Und dann, da habe ich mit Nico kurz in der letzten Folge drüber geredet, aber das kam erst raus, während wir die Folge aufgenommen haben. Den können wir da nochmal kurz drüber gehen. Hat OpenAI ein bisschen mehr zu ihrem Agent AI Research Grant Programm geschrieben.
Das ist spannend.
Ja. Agents, wir haben ja schon mehrmals darüber geredet, dass Richtung Agents gehen wird.
Muss vielleicht nochmal erklären, was genau Agents überhaupt sein soll in dem KI-Begriff.
Also einfach autonomere KI-Assistenten, die komplexere Aufgaben übernehmen können, mehrere Schritte weiter planen können, unabhängiger arbeiten. Da, ja, in die Richtung geht's.
Hm.
Und OpenAI hat jetzt sehr viel Geld geboten für Leute, die Forschung betreiben in Richtung Einfluss und Effekt von so Agentensystemen auf die Gesellschaft und wie man die sicher macht.
Das hört sich für mich so an, als ob die halt technisch schon irgendwie was haben, was Richtung Agency geht und gerade noch so ein bisschen Angst haben, was denn die Auswirkungen davon sind, das zu veröffentlichen, ne? Weil die stellen jetzt nicht irgendwie Leute ein, die daran entwickeln sollen. Ich meine, Entwickler haben die eigentlich genug bei OpenAI, ne? Sondern es geht halt wirklich jetzt darum, wenn, also, es hört sich für mich so an, ne? Wenn wir jetzt mal sowas hätten, wie eine KI, die jetzt richtig gut Richtung Agents geht, dann ist die Frage, wie kann man das irgendwie gesellschaftsverträglich machen? Und das ist spannend, muss ich sagen.
Ja, also Projekte wie AutoGPT zeigen ja, selbst mit den aktuellen Modellen ist das schon möglich, sich in die Richtung zu bewegen. Es ist halt nur noch aktuell sehr teuer, weil du sehr viele Tokens generieren musst. Aber ich glaube, wenn die Modelle noch ein bisschen intelligenter werden, also spätestens erste Hälfte 2024, werden die Modelle auf jeden Fall leistungsfähig genug dafür sein. Und dann ist nur noch eine Frage von, wie bauen wir das zusammen? Wie implementieren wir das? Wie geben wir dem Ding Zugang zu allen möglichen anderen Tools?
Hoffentlich bauen die das in Google Assistant mal ein, weil ich will das endlich mal vernünftig vernutzen können, dieses Assistant-Ding.
Und dann gegen Ende 2024 werden wir da einige sehr mächtige Helferlein sehen, langsam.
Ja, ja, geil, geil, geil.
Wir haben ja auch schon mehrmals über Apple in dem Zusammenhang gesprochen. Also Apples ganze Ökosystem ist ja perfekt dafür, diese ganzen Apple-Toolkits, die alle perfekt miteinander interagieren.
Das ist true.
Das ist genau dafür gemacht.
Wobei man sagen muss, das ist natürlich eines der besten Beispiele, aber auch so auf dem, ich meine, Google ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Und mich wundert tatsächlich, dass Google da noch nicht größer drauf gegangen ist, das mal Android-mäßig und in die Pixel-Sachen und Pixel-Buds und Google-Geräte einzubauen. Also es bietet sich ja bei sehr vielen Infrastruktursachen an, ob das jetzt Google, Apple, Samsung ist oder so.
Ja, wobei Google eher schon dabei ist, Bard mit Google Assistant zu verbinden.
Das stimmt, ja.
Das ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Und die neuen Pixel-Handys haben schon sehr viel KI drin.
Gut, mein altes Realme-Handy hat auch irgendwie KI drin gehabt, aber damals dieser KI-Begriff, das war dann halt, um die Bilder schöner zu, also die Daten, die sozusagen von den Sensoren kommen, irgendwie noch aufzubereiten. Das ist ja eigentlich schon ein Alltag. Aber die Frage ist immer so, KI, die auch mit dem, also die mit dem Endnutzer interagieren kann in einem richtig vernünftigen Art und Weise. Das ist halt dann wirklich spannend.
Ja, aber man will sich auch nicht zu viel wünschen, weil es hat schon angefangen. Die Demokraten in den USA nutzen jetzt KIs, die mögliche Wähler anrufen und versuchen, die zu überzeugen. Also ja, wir haben jetzt lange damit gerechnet. Jetzt kommt es. Es geht los.
Aber das,
Wahlen das durch KI gewinnen.
In den USA ist aber wirklich so das ganze Politsystem schon, habe ich immer das Gefühl, wenn ich immer so von höre, so Schrott, dass man da Leute anruft, die dann auch für einen spenden, dieses ganze Spendengerät in den USA. Und Social Media, wo dann irgendwelche Videos und Aussagen safe verbreitet werden. Also, wann ist das Wahljahr? Das nächste? 2024, 25?
25, ja, nächstes, ne? Jahr. Also, 24. Es fangen jetzt bald die Kandidatenwahlen an für die Republikaner und Demokraten. Gegen Ende 24 ist dann Präsidentenwahl.
Da kann man nur hoffen, dass der gute Donald Trump seine Kandidatur doch nicht in die Tat umsetzt. Der wollte ja irgendwie kandidieren, weil ich weiß nicht, was sein Wahlkampfteam, wenn die irgendwie mit KI erstmal anfangen zu spielen, ich glaube, dann ist wirklich vorbei.
Ja, das ganze rechte Zeug verteilt sich im Internet auch irgendwie.
Können wir noch nichts zu sagen. Hoffentlich sind die KIs bis dahin so schlau, dass sie sagen, dann halt die Schnauze. Ich mach damit nicht mit.
Ja. Ja, es wird langsam sehr dystopisch. Aber Mark Zuckerberg ist schon bereit. Der hat sich einen neuen Bunker auf Hawaii gebaut.
Ja,
das also ist gut. Wenn alles den Berg runter geht, wissen wir, wo wir den finden.
Also hier jetzt die offizielle Words of the Future ZuschauerInnenwarnung an der Stelle. Wenn ihr Kapital habt, dann ist jetzt die Zeit, um sich einen atomsicheren Bunker zu bauen, ohne technische Geräte inkludiert.
Es ist auch so absurd. Ich habe ein bisschen mitbekommen, was da so die Diskussionen sind. Und logischerweise die Überlegungen sind, wenn jetzt alle Leute, also wenn wir jetzt wirklich im totalen, in der totalen Dystopie leben, dann überlegen sich diese Superreichen in ihren Bunkern, wie halten wir die am besten von uns fern, aber gleichzeitig brauchen die ja auch noch Leute, die für ihnen die Drecksarbeit erledigen.
Wenn das nicht KIs schon machen.
Ja, genau. Deswegen ist gerade die Diskussion, ziehen wir den Leuten jetzt Schockhalsbänder an oder bauen wir Roboter, die die Aufgabe erledigen, statt einfach mal Leute anständig zu bezahlen und vielleicht zu verhindern.
Da gab es ja auch einen neuen, habe ich auf Twitter gesehen, der zweite Generation von den Tesla, von der Tesla Gedöns da, vom Tesla-Roboter. Da gab es ein Promotional-Video, wo die so ein bisschen das Ding rumgehen haben lassen, jetzt nicht so auf Boston Dynamics, wo das wirklich krasse Sachen gemacht haben, sonst ist es basically einfach durch die Gegend gegangen, aber es sah irgendwie schon mehr polished aus, die Bewegungen sahen flüssiger aus. Es ist weiterhin ein humanoider Roboter, wo ich gerade sage, weiß ich nicht, wo man den irgendwie großartig verwenden möchte.
Ja, also wenn die Hälfte von dem Video stimmt, sah es schon ganz gut aus. Ja. Aber Nico hat auch schon gesagt, bei Elon weiß man nicht so.
Also man weiß ja nicht, was Promotional Material ist und was nicht. Wenn ich mir das mit dem Cybertruck anschaue, das war ja auch total krass, was angekündigt wurde und 40.000 US-Dollar für 500 Miles of Range und so weiter. Und jetzt ist der Cybertruck gekommen und ist halt basically ein Standard-Truck irgendwie, was die Reichweite und den Preis angeht. Man weiß es nicht.
Ja, ich warte mal ab, was mit den Robotern passiert. Ja. Aber bei Fusion gab es Fortschritte. Es gab ja, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, vor einiger Zeit hat in Amerika eins der Fusionsexperimente, das mit Lasern arbeitet, einen positiven Energiegewinn verzeichnet. Mhm. Und die haben das jetzt noch mehrmals durchgeführt und festgestellt, dass sie das recht einmaliges Ding war.
Was die Skalierung?
Also vielleicht,
ja,
also vielleicht kriegen wir 2024, fangen sie dann schon an, die ersten kommerziellen Fusionsreaktoren zu bauen. Ne? Hatte ich ja auch in meinen Predictions, glaube ich, drin.
Kann sein, ja. Sonst bestimmt nachzulesen auf maxkan.tech mittlerweile, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich weiß halt nie bei diesen Fusionsreaktoren, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass das durchaus jetzt auch schon nicht das Allerneueste ist, dass man da auch positive Energiegewinn verzeichnet. Nur ich habe irgendwie immer mitbekommen, dass die Skalierung so das große Problem sein wird. Also da nennenswerte Energiesummen rauszukriegen, ist scheinbar dann doch schwerer, als einfach jetzt das Gleiche nochmal in 10-mal größer zu bauen.
Ja, also die Grundidee von Fusion ist ganz nett. Einfach unendlich viel Energie, immer verfügbar, aber in der Praxis ist wahrscheinlich Solar und gute Energiespeicherung einfach günstiger und einfacher.
Was
so ein
ist
Fusionsreaktor
denn?
Ist halt ziemlich komplex.
Ja, das ist true, ja. Was ist denn, was wird denn überhaupt für Material für die Fusion verwendet? Also bei Kernspaltung ist es ja so, da braucht man halt meistens Uran oder irgendwelche radioaktiven Materiale. Was ist es denn bei Fusion? Das weiß ich gar nicht.
Schweres Wasser. Also du nimmst Wasserstoff.
Ab 2 Kilo, oder?
Nein, das heißt wirklich so. Du nimmst Wasserstoff und Wasserstoff ist ja einfach ein Proton im Kern und ein Elektron drumherum.
Ja.
Und schweres Wasser ist, wenn du zu dem Proton im Kern noch ein oder zwei Neutronen hinzufügst.
Mhm.
Und also das Wasser ist dann bei dem gleichen Volumen deutlich schwerer.
Also das ist das, was rauskommt. Man hat Wasserstoff und macht damit irgendwas und dann am Ende dieser Fusion kommt dieses schwere Wasser raus. Also
weil du Kerne hast, stoßen die sich stärker ab, als wenn du die noch so ein bisschen neutrales Material. Okay, ich bin jetzt kein Physiker, das ist jetzt sehr laienhaft erklärt, aber du umhüllst das praktisch mit neutralem Material, damit die Abstoßungskraft nicht ganz so stark ist.
Verstehe. Wie wird das?
Und wenn du das dann fusionierst, kriegst du Helium raus. Periodensystem 2. Ich meine es Helium. Wenn ich jetzt falsch liege, steinigen mich die
Physiker
Chemiker.
Und Chemiker.
Oh ja, unser ehemaliger Chemielehrer wäre sehr sauer.
Doch, ja, der hat es das wirklich auswendig lernen lassen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja, aber
doch, ist Helium.
Okay, es kommt dann Helium raus, aber wie kriegt man denn die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, wie kriegt man denn Helium her? Weil, also worauf ich hinaus möchte, ist, das Kernspaltung als Energie Treiber ist ja auch erstmal eine geile Sache, bis man sich halt anschaut, wo, wie funktioniert das irgendwie mit Lieferketten und so weiter, und dann stellt man fest, man ist irgendwie dann abhängig, irgendwie Uran herzubekommen, und jetzt gerade Frankreich, bestes politisches Beispiel, in Niger gab es Militärputsch, und jetzt ist Frankreich, wo kriegt das Uran her, weil in Niger die großen Uranminen sind, und jetzt stehen die wieder da mit ihren dicken Atomreaktoren, ne? Und jetzt frage ich mich, wie ist das denn bei Fusion? Ist denn die Ressourcen, die man da herbekommt, kriegt man die überall her, oder muss man die irgendwie aus exotischen Regionen der Erde wieder irgendwo hinschiffen?
Nee, Wasser, es ist überall verfügbar.
Dann ist wirklich interessant.
Das größere Problem ist, dass du für die meisten Arten von Fusionsreaktoren halt große Magnete brauchst und sehr spezielle Materialien. Hm. Und das sind alles seltene Metalle, und dann brauchst du wieder viel aus China.
Ja, okay.
Also der Bau von dem Reaktor ist schwieriger als das Material nachher für die Fusion.
Es bleibt also aktueller Stand, Solar und Wind ist irgendwie noch interessanter.
Aber ich meine, für die laserbasierten Sachen in den USA werden auch andere Sachen verwendet. Ich habe im Kopf, dass irgendwas mit Gold gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das das Endprodukt ist oder ob das verwendet wird. Aber vielleicht, es war auf jeden Fall nicht Wasserstoff. Irgendwas anderes haben die verwendet.
Okay. Müssen vielleicht mal eine Folge gesondert drüber machen, wo man sich Physiker ranholt. Statt, dass wir hier irgendwelchen Quatsch erzählen.
Genau. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet, da gab es auch Fortschritte. Computer basierend auf menschlichen Gehirnzellen. Also statt das Gehirn zu kopieren, haben Forscher einfach lebende Zellen genommen, rangezüchtet zu kleinen Nervenklumpen, und haben die dann verwendet für Berechnungen.
Und dann sind die Nerven sozusagen die Bits, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Du hast einfach ein biologisches neuronales Netzwerk. Du nimmst wirklich ein kleines Gehirn und trainierst es darauf, irgendwelche Machine Learning Sachen zu machen.
Aber jetzt ganz kurz die Frage, wie wird denn da, also ist es nicht irgendwie ein Prozessor im herkömmlichen Sinne, wo dann auch irgendwie Bits gespeichert werden können, sondern es geht jetzt mehr Richtung neuronales Netz, wo man was durchschickt und das sozusagen basierend auf diesen Knoten, die man sich rangezüchtet hat, verändert wird im Output?
Genau, du schickst Signale in den Nervenklumpen rein und liest irgendwo anders was aus, und dann brauchst du natürlich nochmal neuronale Netze, klassische, nicht biologische neuronale Netze, die Signale aus dem Klumpen entschlüsseln. Aber der Großteil des Learnings, des Denkens wird in dem biologischen Teil gemacht.
Krass.
Und das performt sehr gut.
Ja, das wundert mich nicht. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das performt sehr gut tatsächlich. So biologische neuronale Netze.
Also ich jetzt auch gerne, welche Zellen die genommen haben. Also ob da irgendjemand aus dem Labor gesagt hat, hier nimmt meine DNA. Und vielleicht würde das ja schlechter performen, wenn sie jetzt von einem sehr dummen Menschen die Zellen nehmen. Ich weiß nicht, ob dazu Studien durchgeführt wurden, ob die Zellen verglichen haben von verschiedenen Menschen, vielleicht von Tieren. Vielleicht gibt es da Unterschiede.
Ich meine, irgendwie die Intelligenz eines Menschen ist ja irgendwie basierend darauf, wie verknüpft die Zellen sind im Gehirn, genau, und nicht wie die Zellen an sich aufgebaut wird, aber da weiß ich auch nicht genau. Aber was trotzdem spannend ist, wenn man dann irgendwie erstmal die Technik hat, dann kann man ja kann total einfach irgendwie AGI im organischen Sinn erreichen, weil ich weiß, glaube ich, dass man Einsteins Gehirn irgendwo verwahrt hat nach dem Tod und irgendwas noch die Zellen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wenn man das Gehirn nimmt und da mal so ein neuronales Netz baut, ich glaube, dann geht's richtig ab, dude. Dann hat man nicht nur die Relativität. Also aber genug
Strom durchjagen.
Ja, da musst du ordentlich was durchjagen. Da brauchst du viel Watte, um das Gehirn gut anzutreiben. Aber dann kriegst du auf einmal auch die Absolutitätstheorie statt die Relativitätstheorie dann raus.
Ach, ich weiß gar nicht, wie lange es moralisch ist. Wie groß darfst du den Klumpen machen, bevor das ein Mensch wird?
Kann ich dir beantworten. Ab 2 Kubikmeter wird es moralisch verwerflich. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, wenn man sich das so ranzüchtet, ob das irgendwie moralisch problematisch ist. Also man muss jetzt, so wie ich das verstanden habe, züchten die ja wirklich auch die Zellen ran. Die nehmen irgendwie so ein Gensample und dann holt man sich halt einfach Zellen, die man braucht, oder was?
Ja, wir können ja mittlerweile, du kannst einfach irgendeine Hautzelle nehmen, dann machen wir die wieder zu einer Stammzelle, dann machen wir die Stammzelle zu einer Gehirnzelle und dann sorgen wir dafür, dass die sich vermehrt und fertig.
Also sehe ich
ja mittlerweile alles möglich.
Also nach meiner moralischen Bewertung finde ich da nichts irgendwie bedenklich, weil das ist halt Zellvermehrung und da machst du halt so viele, wie du brauchst für einen krassen Computer auf organischer Basis.
Ja gut, so so ein Embryo ist auch Zellvermehrung und Amerikaner rasten trotzdem total aus, wenn du damit irgendwas machst.
Ja, aber das ist, da kann man dann auch sagen, das ist irgendwie lebendes Material, aber wenn jetzt jemand sich, weiß ich nicht, seine Arschhaare weglasern lässt, nee, das wäre ein schlechtes Beispiel, aber wenn sich irgendjemand jetzt eine Zelltransplantation holt, dann ist das auch nicht bedenklich, weil du hast halt nicht irgendwie mit einem Lebewesen das Leben verantwortet, das zu nehmen oder zu geben, sondern du machst halt irgendwie was an nicht organischem Material.
Ja, ich bin da voll bei dir. Aber du weißt
nicht organisch,
ja,
Quatsch, ne? Also an organischem Material, aber nicht, ja, sozusagen nicht lebend beeinflussend.
Ja, ich bin da bei dir. Aber du weißt ja, wie da manchmal die Christen sind, gerade die amerikanischen.
Ja, die Christen und Evangelisten, man weiß es nicht.
Bin ich mal gespannt, was man da machen darf.
Aber wenn hört sich
das wirklich rausstellt, dass du einfach immer mehr menschliche Gehirnzellen verwehren kannst und dann kriegst du immer mehr Funktionalität raus.
Das ist doch crazy.
Und dann bauen wir Computer damit. Ich weiß nicht, an irgendeinem Punkt wird da irgendwer sich schon beschweren.
Aber dann kann man immerhin sich nicht mehr beschweren. So, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, ja, wir Menschen sollten irgendwie nicht eine Form der Intelligenz kreieren, die schlauer ist als uns. Und es geht dann irgendwie immer so auf den Kritikpunkt zurück. Wir als organisches Leben sind die einzig wahre Intelligenzform und kohlenstoffbasiertes Leben. Also hast halt einfach nur einen extrem schlauen Menschen ohne Herzen gezeugt. So, das ist halt, dann kann niemand mehr was sagen. So.
Ja, mal schauen. Ich glaube, wir kommen aber mit nicht organischer Intelligenz wahrscheinlich schneller voran.
Ja, aber es ist trotzdem
Vorsprung.
Diese Dreifaltigkeit, die sich da in Computing auftut, ist ja interessant. Mit normalen herkömmlichen Bits, irgendwie dann Quantencomputer und dann organisches Material, also da.
Ja, und dann gibt es noch lichtbasierte Chips.
Aber was? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, das stimmt, hatten wir doch.
Ja.
Doch, ich meine, ich mich erinnern, mich zu können. Ja, gut, weiß ich selber nicht mehr, habe ich vergessen, aber.
Ja, die Grundidee, dass du statt Strom durch Kabel und Leitungen im Chip sendest, schickst du kleine Lichtsignale innerhalb des Chips, um praktisch noch das kleine Delay im Übertragen von Signal vom einen Ende zum Chip zum anderen zu verringern.
Ja.
Und du hast weniger Energieverbrauch, weil du nur so kleine Energiemengen brauchst. Du hast keinen Widerstand.
Ja, ja, okay.
Aber das ist alles noch sehr experimentell. Das ist noch nicht verwendbar im großen Stil.
Der Podcast heißt ja nicht umsonst Words of the Future und nicht Words of the Present. So, deswegen ist auch kein Problem.
Ja. Apropos, wir waren gerade bei Biologie. Wir haben ja schon mehrmals über CRISPR gesprochen, diese Genschere, mit der du DNA verändern kannst.
Mhm.
Und da gab es auch stetig Verbesserungen, neue Varianten, die besser und präziser arbeiten. Und es wurde jetzt tatsächlich die erste Variante davon zugelassen für eine spezielle Krankheit. Ich habe nur leider den Namen vergessen. CRISPR.
Sonst musst du die ChatGPT fragen. Was ist die neue Variante mit CRISPR-Cas, irgendeine Krankheit?
Zeig mir hier an, wofür es zugelassen wurde. Irgendwas, wofür es vorher kein Heilmittel gab.
Ich kann mal ganz kurz hier, also wenn ich jetzt über
Sickle die Frage, Cell Disease, was ist das auf Deutsch? Sickle Cell Disease?
Das weiß ich nicht.
Irgendwas, aber irgendwas, was sehr nasty ist.
Irgendeine Zellkrankheit.
Ja.
Irgendeine bestimmt so eine Blutkrankheit oder so, man weiß es nicht. Ja, aber ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel.
Zellkrankheit, super.
Ah ja. Ist aber auch, CRISPR ist ja auch dieses Ding, was irgendwie auf neuronalen Netzen und KI basiert, ne? Mit der Datenverarbeitung?
Ich glaube, du denkst gerade an was ganz anderes.
Ah, okay.
CRISPR ist einfach nur ein Protein, was DNA zerschneidet.
Ah, ich dachte, diese Methodik wurde irgendwie mit KI erst möglich.
Kann sein, dass die mithilfe von Computern entdeckt wurde, aber das gibt schon was länger. Da wird schon länger dran geforscht.
Na gut, dann habe ich nichts gesagt.
Aber du kannst natürlich jetzt mit KI, mit zum Beispiel AlphaSense, verstehen wir mehr unsere DNA und was Probleme daran sind. Das heißt, wir können CRISPR jetzt gezielt einsetzen, um diese Probleme zu lösen.
Ah, okay.
Ja.
Spannend.
Ja, ist irgendeine Krankheit mit den roten Blutkörperchen. Die ist erblich, also genetisch, und die lässt sich jetzt fixen. Damit.
Cool. Cool.
Ja.
Neuer Buff ist rausgekommen für die Humanity. Das kann man jetzt fixen, diese Krankheit.
Es wird nicht mehr so lange dauern, bis es kaum noch Krankheiten gibt, die wir nicht fixen können.
Hm.
Dieser ganze Zulassungs- und Testungsprozess bei Medikamenten ist ja sehr langsam.
Ja.
Also ich verstehe es irgendwo, weil du sicher gehen willst, dass du keine Leute damit umbringst. Aber ich finde, bei Krankheiten, die einen eh umbringen, kann man gerne auch mal ein bisschen experimenteller werden.
Ja,
also ich wäre sehr risikobereit, wenn ich eh sterben würde.
Ja. Das ist wohl wahr, und nur Sinn muss man sagen, die Leute, so, also so, glücklicherweise gibt es ja so viele Leute gar nicht, die dann mit solchen Krankheiten infiziert sind. Deswegen glaube ich auch, die Testmenge ist auch gar nicht so groß. Du hast dann halt so ein paar Leute, die du mal so intensiv in so Forschungssachen mit einbinden kannst, die natürlich auch alle irgendwie zustimmen müssen. Es kann ja auch sagen, Leute, es kann auch Leute geben, die dann sagen, ja, ich verbringe dann lieber die verbleibende Zeit noch gut mit der Familie in der Gesundheit, die ich jetzt habe, statt mich da irgendwelchen Experimenten zu unterwerfen. Aber ich meine, mit KI ja. und den Sachen, die wir haben, ist ja auch irgendwie abzusehen, dass es medizinischer Fortschritt nur eine Frage der Zeit ist.
Ja. So, dann sind wir mit den Neuigkeiten durch. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten.
Ja.
Und weil wir die Silvesterfolge ja schon vorproduziert haben, reden wir dann erst wieder im neuen Jahr. Dann ist wahrscheinlich GPT 4.5 und ganz viele andere Sachen raus. Dann werden wir wahrscheinlich Überlänge machen müssen wegen so vielen Neuigkeiten.
Ja. Oder?
Wir haben eine Stunde voll bekommen mit dem Material von 3 Tagen. Was machen wir denn in 3 Wochen?
Ja, aber vielleicht macht ja auch KI mal eine Winterpause. Ich habe ja schon mitbekommen, ChatGPT ist ja auch, gab es ja irgendwie jetzt eine neue Meldung, im Winter wesentlich unperformanter als im Sommer, einfach weil wir Menschen eben auch im Winter nicht so gut produktiv sind. Und ich glaube, ja, das könnte uns... Da habe ich mit
Nico drüber gesprochen, das war...
zunutze werden.
Interessant, ja.
Ja, deswegen, also keine Angst, wenn wir dann aus der Winterphase raus sind, dann wird es wieder produktiver, sowohl bei der KI als auch bei uns.
Alles mitzubekommen. Ich werde mir Notizen machen, damit wir eine große Liste haben, die wir abarbeiten können.
Mhm.
Ansonsten, wenn ihr es nicht erwarten könnt, was über GPT 4.5 zu erfahren,
folgt
kommt
Max
auf den Discord-Server.
Folgt Max auf Twitter, @MaxKannen. Da gibt es immer die neuesten News.
Ja, auf dem Discord-Server sind noch was mehr. Aber auf Twitter werde ich garantiert auch über so Sachen wie 4.5 reden. Und ansonsten frohe Weihnachten.
Danke, danke. Habt dir natürlich
Feiertage.
Auch. Guten Rutsch. Nee, guten Rutsch. Haben wir das eigentlich in der Silvesterfolge gesagt? Guten Rutsch?
Ich meine schon, ja.
Sehr gut. Dann guten Rutsch gibt's in der nächsten Folge. Jetzt erstmal gesegnetes Weihnachtsfest.
Ja, schöne Feiertage. Esst gut. Und dann bis ins neue Jahr.
Bis ins neue Jahr. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.